Es geht heute darum, dass die frohe Botschaft, dass das Evangelium für alle Menschen da ist. Manche haben auch diese Bibelausgabe, da kann man vorne ankreuzen. Ich finde es ganz gut und ganz schön eigentlich, da kann man ankreuzen. Falls Sie diese Bibel verwaist vorfinden sollten, schicken Sie sie unbedingt an die angegebene Adresse und dann kann man auch ankreuzen. Sie dürfen gern einen Blick hineinwerfen. Falls Sie es dann nicht mehr aus der Hand legen wollen, dürfen Sie es ausnahmsweise behalten. Das habe ich ankreuzt. Ich hoffe, alle kreuzen das zweite an. Und ich denke auch immer, wenn bei uns jemand einbricht, dann bin ich zwar sehr traurig, wenn jemand meine alte Spiele aus der Kinderzeit klaut, aber wenn jemand meine Bibeln klaut und dann drin liest, dann ist das gut. Also wenn jemand einbrechen will bei mir, bitte nur die Bibeln klauen und nicht die Spiele. Und genau darum geht's heute, um dieses Kreuzle hier. Sie dürfen die Bibel gerne behalten und reinschauen. Es geht darum, dass das Evangelium, die frohe Botschaft für alle Menschen da ist. Und dazu gibt's einen sehr bekannten Bibeltext aus dem Römerbrief, Römer 1, Vers 13 bis 17. Ihr sollt wissen, Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, euch zu besuchen. Nur stand dem jedes Mal etwas im Weg. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt. Genauso, wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jeden, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Wem fühlt sich Paulus verpflichtet? Ich weiß nicht, ob die beiden Herren bekannt sind. Auf der linken Seite der berühmte Philosoph Aristoteles. Und manche kennen vielleicht so die eine oder andere Schrift von ihm, die Nikomachische Ethik wäre so ein ganz bekanntes Werk. Und Aristoteles steht zusammen mit Platon und Sokrates für die große griechische Philosophie. Und drunter steht, so steht es wörtlich drin, Paulus fühlt sich den Hellenen verpflichtet. Also der sagt nicht, auch ist mir egal, was die so sind und was die denken, sondern er sagt, diese Leute hier, denen fühle ich mich verpflichtet. Und auf der anderen Seite sieht man einen anderen Herrn, den kennen vielleicht die Frankfurt-Urlauber, das ist Vercingetorix, der Held aus Gallien, auf den auch die Asterix-Comics letztlich zurückgehen. Das war einer, der gegen diese gebildeten Leute, gegen die Römer und die Griechen gekämpft hat. Der hat sich aufgelehnt und der sieht ganz wild aus mit diesem komischen Walross. Also Entschuldigung, vielleicht hat jemand mal so einen Walrossbart gehabt, aber sieht etwas speziell aus mit so einem Walrossbart und mit wildem Haar. Und der wollte Frankreich, also das heutige Frankreich, befreien von den Römern, hat einen Aufstand gegen die angezettelt. Und die Römer und die Griechen, also da steht der Aristoteles dafür, die Gebildeten, die philosophisch Interessierten, die haben diese Leute sehr belächelt. Die haben sie nämlich dann Barbaren genannt. Eine Herleitung wäre von dem lateinischen Wort für Bart, aber wahrscheinlicher ist, dass die Sprache der Barbaren durch diesen Begriff nachäffen wollten. Die haben also das gehört, wie die Barbaren geredet haben, also kein Griechisch, kein Latein. Und dann haben sie gesagt, die reden nur so brrrr und kein Mensch versteht's. Das hätten die Barbaren auch von den Römern sagen können, aber die haben damals noch keine Schrift, die meisten keine Schrift gehabt. Also, und rechts also so ein Barbar, einer, der nicht richtig reden kann, der wahrscheinlich nicht schreiben kann und der irgendwie wild durch Germanien oder durch das Land der Goten rennt. Und Paulus sagt jetzt, egal wo du dazugehörst und auch egal wo du heute dazugehörst, ob du sagst, ich bin eigentlich, wenn ich ehrlich bin, eher ein Barbar oder ich bin so wie der Aristoteles, egal. Er sagt, ich bin allen Leuten verpflichtet. Den Griechen, den Gebildeten, den Barbaren, den Ungebildeten. Und jetzt ist es bei Paulus so, dass er sich mit dem Römerbrief einer Gemeinde in der Stadt Rom vorstellt. Wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, weiß es, oder man kann es jetzt auch dazulernen. Die meisten Briefe von Paulus, die wenden sich an Gemeinden, die er kennt. Also ganz bekannt ist sind die Korintherbriefe. Das ist die Gemeinde, die er wahrscheinlich am besten kennt. Und wenn man das durchliest, merkt man, der bespricht alltägliche Probleme dieser Gemeinde in Korinth. Also ganz an der Praxis orientiert. Und die Römer, die hat er nicht gekannt, da war er noch nicht. Und er hat ihnen einen Brief geschrieben, wo er alles vorstellt, was ihm wichtig ist. Und das gehört alles zu diesem Stichwort, das Evangelium. Das Evangelium will er weitergeben. Und Rom war eine Stadt, das kann man sich, glaube ich, gar nicht klar genug machen, die unserer heutigen Zeit sehr, sehr ähnlich ist. Also vor 100 Jahren haben wir wesentlich weniger verstanden, wie es im alten Rom zuging, wie wir es heute eigentlich verstehen können. Das hängt damit zusammen, dass ganz, ganz unterschiedliche Leute dort in Rom gelebt haben. Es haben Römer dort gelebt, die haben Lateinisch gesprochen. Es waren auch Griechen da. Mit den Griechen war es ganz speziell, weil die Römer haben die Griechen besiegt, die waren militärisch und wirtschaftlich erfolgreicher, aber die Griechen waren älter und die meisten philosophischen Gedanken kamen von dort her. Also auf der einen Seite haben die Römer auf die Griechen runterguckt, weil die es wirtschaftlich und militärisch nicht mehr so drauf hatten. Auf der anderen Seite hatten die so einen dauernden Minderwertigkeitskomplex, weil alle ihre schlauen Ideen eigentlich von den Griechen kamen. Und dann gab es dort die Barbaren, also die unterschiedlichsten Völker. Es waren Sprachen gemischt, es waren dann Sprachen, die offiziell nicht anerkannt waren, aber die waren auch dort. Und wenn man jetzt so das mit uns vergleicht, ich denke, wir können das verstehen. So eine Stadt wie Rom mit ganz, ganz unterschiedlichen Leuten. Es waren Alteingesessene da, es gab Familien, es gibt angeblich ja in Italien heute noch Familien, die sich bis in die Antike zurückführen lassen. Also das gab es da, altehrwürdige Familien, es gab das, was wir heute Migranten nennen. Es gab Arme und Reiche, es gab übrigens damals auch schon eine Art Sozialhilfe, da ist auch drüber gestritten worden, ob man den Armen jetzt was geben soll, ob man nur die römische Arme was geben soll oder allen. Also ein bisschen auch Streitpunkte unserer Zeit. Und es gab, das ist ein Unterschied zu heute, zumindest in unserem Land, es gab Freie und Unfreie. Es gab Sklaven, die waren der Besitz von anderen Menschen und es gab Bürger. Und jetzt gibt es dort in dieser riesigen Stadt, in dieser Metropole, eine ganz, ganz kleine Gemeinde. Und in der Gemeinde in Rom ist nochmal ein Spezialfall, ein Spezialproblem da. Und zwar besteht die aus Juden und Nichtjuden. Ich erkläre es kurz, damit man was zum Römerbrief lernt. Ich hoffe, ich kann es ordentlich zusammenfassen. Es war so, die Gemeinde in Rom ist von Juden, Christen gegründet worden, also von jüdischen Leuten, die an Jesus geglaubt haben. Und dann hat der Kaiser Claudius, weil es Ärger in der jüdischen Community gab, alle Juden aus Rom verbannt und hat gesagt, alle Juden müssen jetzt raus, sich woanders ansiedeln. Und dann war Claudius tot, es kam Nero, der am Anfang ein Hoffnungsträger für viele war und der hat erlaubt, dass die Juden zurückkommen. Und in der Zwischenzeit, als die Juden weg waren von Rom, sind Nichtjuden zum Glauben gekommen. Und die Gemeinde hatte ganz anderes Gepräge bekommen. Und dann kamen jetzt die Juden zurück und haben plötzlich gemerkt, na, die Gemeinde sieht ja ganz anders aus. Also stellen wir uns mal vor, alle, die wir hier sitzen, wir müssten jetzt für 5 Jahre weg und dann gäbe es neue Christen hier mit einer anderen Hautfarbe, mit ganz anderen Ideen und die würden dann hier irgendwie so vor sich hin wursteln oder auch was aufbauen und dann kommen wir zurück und sagen, ja, das haben wir ja ganz anders hinterlassen hier, das ist ja unmöglich, wie es hier zugeht. Und so war die Situation in der Gemeinde dort. Und die Unterschiede waren sehr, sehr groß. Also zum Beispiel haben die Juden auch als Christen noch den Sabbat eingehalten, sie haben sich an Speisevorschriften gehalten und die anderen, die dann diese Gemeinde übernommen haben, als die Juden weg waren, die haben das natürlich nicht gemacht, weil sie es gar nicht kannten. Also wir Ich glaube, man kann sich ein bisschen reinversetzen, wäre eine sehr, sehr spannende Geschichte und der Kirchengemeinderat, der müsste da sehr viel schlichten und die Gruppen zusammenbringen. Und genau in die Situation, in diese Stadt und in dieses Gemeindechaos rein, schreibt Paulus seinen Brief und schreibt von dem Evangelium, vom Evangelium. Und er sagt gleich am Anfang, ich bin allen verpflichtet, den Juden und Nichtjuden, den Freien und Unfreien, den Armen und den Reichen und den Barbaren und den Griechen und den Römern. Allen bin ich verpflichtet. Und jetzt habe ich gedacht, ist Rosengarten vielleicht das Rom unserer Zeit? Rosengarten Rom 2023. Also fand ich passend, habe ich nicht abgesprochen, im Rosengarten aktuell in unserem Mitteilungsblatt war ja die Übersicht über unsere Bevölkerungszusammensetzung. Und da habe ich doch gelesen, 10,9% zum Beispiel sind Ausländer unter uns. Es wohnen also bei uns deutsche EU-Bürger und Nicht-EU-Bürger. Und es gibt Alteingesessene und Zugezogene. Zugezogene aus dem Nachbarort oder aus Hall, Zugezogene aus anderen Bundesländern oder aus anderen Ländern. Da hat sich total was geändert in unserer Zeit, in der wir leben. In meiner alten Gemeinde hat mir mal der Schulleiter erzählt von der Realschule, wie das war, als er dorthin kam. Dann ist seine Frau zum Bäcker und hat eingekauft. Und dann hat sie gesagt, ja, ich komme von Ulm. Und dann hat der Bäcker gesagt, ja, hat es Ihnen dort nicht gefallen. Also es war unvorstellbar, dass die von Ulm weggehen, wenn es denen dort gefällt. Und da sind wir heute in einer anderen Situation. Heute ziehen die Leute um. Früher war das so was eher Exotisches. Heute sind wir unterwegs in Deutschland, außerhalb von Deutschland. Und auch bei uns sind Leute, die aus ganz unterschiedlichen Gegenden kommen. Und es gibt auch bei uns Arme und Reiche. Und dann Freie und Unfreie war es in Rom. Bei uns gibt es zum Glück keine Sklaven, aber es gibt doch auch welche, die sind angesehen und andere sind ausgegrenzt. Und der eine, der bei der einen Gruppe ausgegrenzt ist, ist bei der anderen wieder sehr angesehen. Also wir haben, das ist wahrscheinlich menschlich, dass wir sagen, manche gehören dazu, andere eher weniger. Und wenn jetzt Paulus sagt, ich fühle mich alle verpflichtet, dann gehören da alle Menschen dazu, alle sind gemeint. Kirchengemeinde Westheim und Utterhofen, auch wir sind zusammengesetzt aus Westheimer, Utterhofener, Riedner und Leute, die woanders wohnen. Und früher gab es noch die zwei Seiten, ich glaube hier Utterhofen, da Westheim. Das ist was, was ältere Leute ja noch wissen. Und Paulus, er fühlt sich alle verpflichtet, Utterhofener, Westheimer und alle andere. Und er fühlt sich denen verpflichtet, die schon lang hier sind und die, die neu hier sind. Und dann habe ich mir überlegt, man sagt ja manchmal, wir erreichen als Christen und als Kirche nicht alle unterschiedlichen Leute. Vielleicht ist es mal gut, wenn wir uns über die freuen, die da sind und dass wir da gucken, dass da das Evangelium für alle gilt. Und vielleicht ist es gut, wenn wir unsere persönliche Beziehung, die wir haben, auch mal dazu nutzen, so wie es Paulus gemacht hat, vom Evangelium was weiterzusagen. Der Paulus, hier schreibt er an die Gemeinde intern, aber der war ja einer, der hat mit alle über das Evangelium geredet. Mit Philosophen hat er geredet, mit einfachen Leuten, mit reichen Leuten, mit allen. Das war einer, das war ihm so auf dem Herz, dass er da immer davon erzählt hat. Jetzt sagen manche, das fällt mir schwer, erzählen. Man kann auch durch Taten das weitergeben, aber es ist beides, dass wir als Christen an unserer Stelle im Verein oder in unserer Nachbarschaft einfach erkennbar sind und sagen, wir haben das Interesse, dass andere auch was vom Evangelium erfahren. Und jetzt habe ich ganz viel erzählt von Paulus und von unserer Aufgabe, das Evangelium weiterzugeben. Und ich habe einfach vorausgesetzt, dass jeder weiß, was das Evangelium ist. Verpflichtet aber wozu? Das Evangelium zu verkündigen. Was ist das Evangelium? Und manchmal ist unser Martin Luther ein ganz guter Ausleger von dem, was Paulus erkannt hat und von dem, was Jesus bedeutet. Und ich habe gedacht, ich bringe mal so eine Originalschrift von Luther mit, wie er das Evangelium auf der Basis von dieser Bibelstelle hier beschreibt. Mit außerordentlicher Leidenschaft war ich davon besessen, Paulus im Brief an die Römer kennenzulernen. Nicht die Herzenskälte, sondern ein einziges Wort im ersten Kapitel war mir bisher dabei im Wege. Die Gerechtigkeit Gottes wird darin im Evangelium offenbart. Ich hasste nämlich dieses Wort Gerechtigkeit Gottes, weil ich durch den Brauch und die Gewohnheit aller Lehrer unterwiesen war, es philosophisch von der formalen oder aktiven Gerechtigkeit zu verstehen, nach welcher Gott gerecht ist und die Sünder und Ungerechten straft. Hier steht drin, was das Evangelium nicht ist. Und zwar sagt Luther, ich habe Gott gehasst. Ich hoffe, wir hassen Gott nicht. Aber er hat Gott gehasst, weil er ihn missverstanden hat. Er war nämlich der Meinung, dass Gott ein objektiver Richter ist, der auf seinem Stuhl sitzt und der jetzt die Menschen anguckt und sich überlegt, Daumen hoch oder Daumen runter. Und das nennt er formale Gerechtigkeit. Also wie ein Richter, jeder Richter in unserem Land hat die Aufgabe, gerecht zu richten. Wenn ich bei Rot über die Ampel gehe, dann gibt's Ärger. Oder wenn ich zu schnell fahre, dann kriege ich Punkte. Das ist alles irgendwie, wir können streiten, ob die Gesetze richtig sind. Aber grundsätzlich, ein Richter muss sich an die Gesetze halten. Und das haben die Menschen damals im Mittelalter und hat Luther selber auf Gott übertragen und hat gesagt, naja, also bei Gott ist es genauso. Am Ende meines Lebens steht er da und guckt sich an, was hat er jetzt alles richtig gemacht und was war alles falsch. Und dann ist es so, dass Luther davon überzeugt war, wie die meisten Menschen damals, auf der Waagschale, wo die schlechten Dinge drauf sind, da ist es schwerer. Du bist zu leicht auf der Waage, um vor Gott zu bestehen. Und deshalb hat er gesagt, ich habe Gott gehasst. Ich habe ihn gehasst, weil er gerecht ist, weil er so ein strenger Richter ist, der mich beurteilt. Dieser Gedanke und die Vorstellung ist nicht völlig falsch. Es stimmt, dass Gott uns am Ende unseres Lebens richtet, aber das Evangelium, die frohe Botschaft, bedeutet was ganz anderes. Und dann beschreibt Luther, wie er das durch Paulus erkannt hat, was die frohe Botschaft des Evangeliums eigentlich bedeutet. Da erbarmte sich Gott meiner, Tag und Nacht war ich in tiefe Gedanken versunken, bis ich endlich den Zusammenhang der Worte beachtete. Die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm, im Evangelium offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche zu verstehen, durch welche der Gerechte als durch Gottes Gabe lebt, nämlich aus Glauben. Und er nennt es dann die passive Gerechtigkeit. Was hat Luther erkannt? Zunächst mal hat er gesagt, Gott hat mir das gezeigt. Das kann uns nur Gott klar machen. Der Heilige Geist kann uns das aufschließen, damit wir das verstehen. Und er hat verstanden, dass Gott ganz anders ist. Dass Gott nämlich uns Menschen gerecht macht. Also Gerechtigkeit Gottes heißt nicht, Gott beurteilt uns und wir strampeln uns ab, sondern Gott macht uns gerecht. Er sagt, obwohl du so viel falsch gemacht hast in deinem Leben, obwohl du manchmal so viel Zweifel hast und obwohl du manchmal jähzornig bist oder obwohl du gelogen hast, obwohl du nicht nett zu deinen Kindern bist oder zu deinen Eltern, zu deiner Ehefrau, das ist alles egal. Ich mache dich gerecht. Ich vergebe dir das und ich sorge dafür, dass du gerecht vor mir dastehen kannst. Und da sagt er, das ist das Wesen von Gott, dass er nicht in der Distanz da ist und uns beurteilt, sondern dass er uns verändert und dass er uns erst zu dem macht, was wir eigentlich vor ihm sein sollen. Und er sagt, es gilt für jede Beschreibung Gottes, dass er das immer austeilt, dass es immer für uns macht und für uns tut und dass es immer für uns gilt. Er sagt, bei der Liebe Gottes ist es genauso, dass Gott uns diese Liebe schenkt. Er sagt, bei der Güte ist es so, dass Gott uns gut macht. Er sagt sogar, bei der Herrlichkeit ist es so, dass Gott uns herrlich macht. Also Gott ist nicht der, der uns beurteilt in erster Linie, sondern der, der uns verändert. Und die einzige Aufgabe, die wir haben als Menschen, ist, dass wir das glauben und dass wir sagen, ja, wir wollen das, dass du uns gerecht machst, dass du uns veränderst und dass wir vor dir so dastehen können, wie du das eigentlich willst. Und genau das, diese Botschaft, das ist das Evangelium. Und wir nennen uns evangelisch und eigentlich müsste es dann auch immer drin sein. Und wir müssen genau das weitergeben. Und es gibt nichts Wichtigeres, auch für die Menschen in unserer Zeit, für jeden Menschen, als dass er das hört und dann begreift, dass Gott ihn oder sie liebt und dass er uns gerecht machen will und dass er für uns da ist. Es geht darum, dass wir das weitergeben und dann Menschen durch den Heiligen Geist begreifen, Gott ist für mich da. Und ich glaube, wenn man in unsere Welt reinguckt, wie viel Unbarmherzigkeit da ist und wie viel über andere geurteilt und gerichtet wird, dann merkt man auch, wie zentral das ist und wie wichtig das ist, dass es wirklich jeder hört. Das ist jetzt keine kulturelle Prägung, die wir weitergeben, sondern diese Botschaft, Gott macht dich gerecht, Gott liebt dich, Gott verändert dich. Insofern, abschließend, das Evangelium ist für alle da. Jede und jeder muss erfahren, dass Gott uns durch Jesus Christus gerecht macht. Amen.